Herzlich willkommen zurück im Funkhaus Auerstraße. Mein Name ist Sven Bortlisch und dies ist die 32. Folge unseres Podcasts. Genauer gesagt Folge 32.1. Denn es handelt sich heute um eine besondere Ausgabe. Am Dienstag, den 7. Mai 2024, haben wir als SPD-Fraktion zu einer Informationsveranstaltung in die Mülheimer Stadthalle eingeladen. Thema des Abends: die Wärme- und Energiewende im Dialog. Als Gäste durften wir herzlich begrüßen Dr. Kai Lobo, den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen e.V. und Dr. Henrik Dönnebrink, den kaufmännischen Geschäftsführer der Mülheimer Mädel. Der Abend ging ungefähr 2 Stunden. Der erste Teil bestand aus Fragen, die wir vorbereitet haben. Margarete Wietelmann stellte diese in Vertretung des leider kurzfristig erkrankten Daniel Mühlenfeld, unseres umweltpolitischen Sprechers. Und der zweite Teil bestand aus Fragen aus dem Publikum. 2-stündige Podcasts gehören heutzutage zwar durchaus zur Regel und sind auch beliebt bei einigen, aber wir wollen es in dieser Woche mal nicht übertreiben. Deshalb haben wir diese Folge bzw. die Aufzeichnung des Abends geteilt. Heute der Teil mit den Fragen von Margarete Wietelmann und dem ersten Teil der Publikumsdiskussion. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Fragen aus der Runde. Ohne an dieser Stelle zu viel zu verraten, die Diskussion war interessant und informativ. Deshalb wünsche ich nur viel Spaß bei der Wärme- und Energiewende im Dialog.
Ah, wunderbar. Ja, da wir den Saal nur über den Saal nur zwei Stunden verfügen dürfen können, bin ich also daran interessiert, dass wir jetzt pünktlich auch beginnen. Ich darf die beiden Referenten schon zu mir bitten. Vorab nur eine Information an all diejenigen, die denen bekannt war, dass eigentlich heute Abend an meiner Stelle Daniel Mühlenfeld stehen sollte, der das Thema als umweltpolitischer Sprecher sehr stark besetzt und auch mit beruflichem Hintergrund gesegnet ist. Er ist aber leider erkrankt und kann heute nicht dabei sein. Darum entschuldigen Sie meine nicht unbedingte Fachlichkeit, aber ich bin durch Daniel Mühlenfeld sehr gut vorbereitet worden und ich werde also, glaube ich, die richtigen Fragen an die beiden Referenten stellen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Da ist zunächst unser Gast Dr. Kai Roger Lobo. Er ist seit dem 15. September 23 stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen, besser bekannt als VKU. Er war zuvor Leiter des Bereichs Public Affairs bei der Viessmann-Gruppe und in ähnlichen Funktionen in der Energiewirtschaft tätig. Zuvor auch für das Bundeswirtschaftsministerium als Plattformkoordinator zukunftsfähige Energienetze sowie bei der DENA, der Deutschen Energieagentur. Also da spricht schon eine Menge Erfahrung. Wo Sie Platz nehmen, ob rechts oder links, da können Sie beide selber entscheiden. Dann darf ich das weitere Mitglied unserer Runde begrüßen, Dr. Dönnebrink, der den allermeisten hier im Saal bekannt ist. Aber vielleicht, Herr Dr. Dönnebrink, sagen Sie zu Ihrer Person als Mädelgeschäftsführer auch noch 2 Sätze über Ihren Background. Für all diejenigen, die Sie nicht so von Person kennen.
Ja, also ich bin seit 2006 bei der Stadt Mülheim als Geschäftsführer der Beteiligungsholding Mülheim, seit 2015 Geschäftsführer der Mädel. Ja, und mache das auch bis heute auch gerne in der Doppelfunktion. Ja, und ich glaube, man muss ganz klar sagen, es gibt eine Zeit vor der Corona, eine Zeit dann während des Ukraine-Kriegs und jetzt eine Zeit im Prinzip nach diesen beiden Aspekten, die zum Teil auch noch laufen, und der Energiemarkt hat sich da deutlich verändert. Man kann das, was in 2019 war, mit heute nicht vergleichen. War auch für mich bisher beruflich mit die prägendste Erfahrung.
Ja, vielen Dank. Und eins vorweg, wir werden jetzt eine Fragerunde an die beiden Experten, mit einer Fragerunde an die beiden Experten starten. Und danach darf ich dann also um Fragen aus dem Publikum bitten. Wie gesagt, mit Hinblick auf die Deadline um 9 Uhr bitte ich auch, sich alle kurz zu fassen und sich auf Fragen zu konzentrieren. Aber starten wir gleich mit der ersten Fragerunde. Da geht es um eine Lage Lageeinschätzung. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation der Energie- und Wärmewende? Herr Dr. Dönnebrink, eigentlich haben Sie es gerade schon mit zwei kurzen Worten gesagt. Sie können es vielleicht auch etwas ausführlicher darstellen.
Ja, ich glaube, man kann es gar nicht so einfach beantworten. Vielleicht die Frage entscheidend. Wir haben unterschiedliche Themen unterschiedliche Dimensionen bei dem Thema. Also wenn ich davon ausgehe und sage, ich frage meine Bevölkerung, wie weit sind wir mit der Wärmewende, da würde ich mal sagen, für einen Teil der Bevölkerung werden in den letzten 2-3 Jahren mit deutlich mehr Engagement zu sagen, ja, wir finden es richtig und wir unterstützen das. Und heute sagen viele, nee, das geht uns doch zu schnell, das ist uns irgendwie unklar. Wenn Sie uns als Prinzip als Unternehmen fragen, muss ich Ihnen sagen, für uns ist es eigentlich immer klarer geworden als Versorger, wie wir uns das vorstellen können, eine Dekarbonisierung der Netze vorzunehmen, weil wir die letzten Jahre auch genutzt haben, gewisse Perspektiven uns zu erarbeiten, wie man sich das vorstellen kann. Wenn ich das so sage, dann meine ich das immer damit, dass wir als Versorger uns technisch da aufgestellt haben und wissen, wie wir vielleicht das machen können, wobei wir auch weiter für uns das sagen. Und das wird auch immer klarer, das wirtschaftliche Umfeld ist da schwierig, weil es ist unklar, wie wir es im Prinzip wirtschaftlich darstellen können, weil im Grunde nach die Verbraucher messen es gegen ihren Bestand, gegen das, was sie heute haben. Es ist unklar, zum einen, wie man das Kapital zur Verfügung stellt und zum anderen sind auch unklar die Produktionskosten. Niemand kann uns heute sagen, was kostet es, Wärme aus einer Flusswärmepumpe zu machen. An dem Punkt sind wir, wie gesagt, technisch sehr weit, aber kaufmännisch auch für die Bürger eigentlich doch viel weiter zurück, als wir es vielleicht mal vorgestellt haben vor einiger Zeit, um das mal abzuschließen. Und ich glaube, das muss auch die Politik erkennen, das müssen auch handelnde Personen erkennen, dass wir da im Prinzip schon arbeiten müssen und mal versuchen müssen, uns die Karten neu zu legen und alle auf eine gleiche Höhe zu bringen und nicht im Prinzip, dass die einen sagen, es muss im Prinzip da vorne gestürmt werden, das muss umgesetzt werden und die anderen bleiben zurück. Und ich glaube, an dem Punkt, sage ich Ihnen ganz ehrlich, waren wir vielleicht gedanklich, gemeinschaftlich, gesellschaftlich vor 2 Jahren weiter als da, wo wir heute sind.
Nun denn, darf ich auch Ihre Sicht abfragen?
Ja, also vielen Dank erstmal ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich war selber für die SPD mal 10 Jahre Kommunalpolitiker in Berlin, Schaumburg-Wimmersdorf. Ich kenne mich also einigermaßen auch mit beiden Seiten vom Tisch aus. Arno Klara, ich danach später, als ich bei Steagner gearbeitet habe, mit Daniel Mühlenbeck als Kollege, natürlich auch die eine oder andere Sache in Berlin besprechen dürfen. Deswegen habe ich natürlich auch hier zu Mühlheim irgendwo einen längeren Bezug auch schon. Wir haben, glaube ich, sehr stark einfach die Energiewende stromseitig diskutiert und sowohl es in der Öffentlichkeit einfach sehr stark auch wahrgenommen. Erneuerbaren Ausbau, Kohlekraftwerke abstellen, Atomkraftwerke abstellen, Stromnetzausbau. Das hat sehr, sehr stark die Diskussion sehr lange dominiert. Und jetzt rückt die Energiewende natürlich immer stärker an die Menschen ran. Durch die Diskussion um das Heizungsgesetz, wie gesagt, da war ich gerade bei Fissmann. Das war natürlich für das Unternehmen das Jahrhundertgesetz schlechthin auch als Heizungsherstellerunternehmen. Ist plötzlich allen präsent geworden. Wir haben Wärmewende für jeden Einzelnen als Betroffenheit. Ja? Und viele Leute sind nach wie vor zum Beispiel am Gasnetz. Wir haben 52% der Haushalte in Deutschland, die am Gasnetz sind. Ja? Wir haben erst 14% Fernwärme. So, das ist etwas, wo jetzt gesagt wird, klar, Fernwärme ist doch super, wird ausgebaut, macht kein Problem, und dann wird man angeschlossen, alles ganz bequem. Herr Dönnebrink organisiert die Dekarbonisierung für uns und baut Flusswärmepumpen und viele andere Dinge und man muss sich selber nicht mehr kümmern. Faktisch ist aber auch das mit sehr, sehr großen Umsetzungshürden verbunden, bis hin zur Frage, wie viele Baustellen kann man eigentlich in der Stadt gleichzeitig ertragen. Ja? Da bin ich noch nicht bei der Frage natürlich, wie jeder sich mit seinem Auto aufstellt, was ist mit Elektromobilität, was ist mit anderen Optionen. Die Menschen fangen jetzt erst an zu verstehen, wie umfassend dieser Veränderungsprozess sie auch selber betrifft.
Ja, dann darf ich also die nächste Frage an Sie, Herr Dr. Dönnebrink, richten. Die Städte sollen jetzt jeweils eine sogenannte kommunale Wärmeplanung aufstellen. Dass das also schon in die Öffentlichkeit gedrungen ist, sehen wir an dem heutigen Abend. Wir mussten die Liste der Interessenten schließen, weil der Saal ja begrenzt ist. Aber ich glaube, wir hätten also da auch einen größeren Saal mitfüllen können. Ziel ist es, bis spätestens 2045 dafür zu sorgen, dass wir alle klimaneutral heizen. In Mülheim hat der Rat sogar 2035 als Ziel ausgerufen. Wie kann das gelingen? Was müssen wir vor Ort dafür tun?
Also ich glaube, auch die Frage muss man vielschichtiger beantworten. Ich glaube, man, und auf dem Weg sind wir auch, man sollte da dekarbonisieren und da alles Mögliche machen, so schnell wie es geht, da wo man es auch gut machen kann. Aber man muss sich davon lösen, von so einem sklavischen Ziel 2035. Weil ich glaube, es gibt Teilbereiche, da werden sie es nicht schaffen. Und vor allem, da bin ich auch wieder bei dem Thema, sie müssen die Leute mitnehmen. Das heißt aus heutiger Zeit 11 Jahre. Und man sieht es ja in der Diskussion, es betrifft die Leute, Herr Lobo hat es auch gesagt, immer stärker. Und man muss da auch fairerweise sagen, die Widerstände werden da auf der Zeitachse auch größer. Ist, wie gesagt, technisch für uns als Unternehmen, glaube ich, können wir ganz viel machen. Wir könnten auch mit staatlicher Unterstützung ganz viel umgesetzt kriegen. Aber die Frage ist, zu welchem Preis? Zu welchem Preis kommt es bei den Bürgern und bei den Unternehmen an? Und die Frage ist ja gar nicht beantwortet. Weil ich kann alles durchdrücken. Wir können aber auch überlegen, zum Beispiel als Mädel, was Tiefengeothermie angeht. Wir sind da ganz weit auch in gewisser Weise. Aber, wie gesagt, wir haben Rahmenbedingungen, auch gerade was Bürger angeht, auch, wo ich auch sagen muss, zum Teil zu Recht, wo man auch sagt, da kommt das gar nicht richtig an. Da kann es auch nicht ankommen, weil sie auch andere Themen mitbewegen. Und wir müssen das auf eine breitere Ebene stellen. Und ich glaube, um diese gemeinschaftlichen Ziele zu erreichen, müssen wir versuchen, die Leute mitzunehmen. Und wir müssen auch versuchen, die Ziele ein bisschen zu relativieren. Weil, wenn man ehrlich ist, ich meine, ein Problem entsteht doch dadurch. Die Gesetze werden gemacht von den Leuten, die 120 plus mehr 1.000 Euro verdienen. Die können sich das alles leisten, was beschlossen worden ist. In der Verwaltung, die es umgesetzt haben, sind die, die 80.000 Euro verdienen in den Ministerien. Können sich auch alles leisten. Aber letztendlich bin ich nachher beim Bürger, der 50.000 Euro hat und der es nicht mehr alles leisten kann und der überlegt, bin ich A oder B. Und deswegen, da muss man mal einen vernünftigen Weg jetzt finden, um das auch möglich zu machen.
Ja, dann darf ich weiter an Sie die Frage richten. Wie sehen Sie die Erfahrungen in anderen Städten und Gemeinden aus? Wie sehen die aus? Lassen sich Erfahrungen übertragen? Können wir also abgucken? Und wie können die Kommunen dafür sorgen, dass sie bei den Entscheidungen in Berlin, Herr Dr. Dönnebrink hat ja im Grunde schon einen Hinweis gegeben, dass das notwendig ist, das Gesetzgebungsverfahren da auch mit entsprechend einzubringen und vor allen Dingen die Finanzierung da auch vielleicht in Berlin etwas anders zu diskutieren, als es bis jetzt der Fall ist. Also, dass wir in Berlin Gehör finden mit dem Thema.
Also wichtig ist erstmal natürlich, dass man sich gut organisiert mit seinen Interessen. Kleiner Werbefilm für die VKU als einen sehr schlagkräftigen politischen Verband. Ich hoffe, man kann das seiner bundespolitischen Perspektive noch unterschreiben. Also das ist immer das A und O, dass man wirklich auch Interessenkoalitionen bildet. Ein Verband ist wichtig, wir müssen aber natürlich viele andere auch Interessen einsammeln, andere Verbände, kommunalen Spitzenverbände helfen uns zum Beispiel sehr. Gleichzeitig ist auch eine riesen Herausforderung. Ich meine, die kommunale Werbeplanung wird dann transparent machen, was Klimazielumsetzung vor Ort kostet. Ne? Und jeder kann den Euro nur einmal ausgeben, auch ein kommunales Unternehmen kann es nur einmal. Und wir rennen jetzt gegen eine regelrechte Investitionswand in den Kommunen. Wir haben bei der kommunalen Wärmeplanung einige Bundesländer, die das schon vorher festgeschrieben hatten, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein. Da sind die Kommunen teilweise jetzt schon weiter als in anderen Landesteilen und alle stehen vor derselben Herausforderung, in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld mehr investieren zu müssen als in der Vergangenheit. Und das bringt jetzt riesige Herausforderungen allein schon für die kommunalen Haushalte. Was kann das Stadtwerk noch querfinanzieren? Muss eine Eigenkapitalstärkung womöglich sogar vorgenommen werden? Und das bringt natürlich immer auch die Frage der Verantwortung auf der Bundesebene. Da sind wir sehr intensiv dabei, Finanzierung der Energiewende als Thema zu verankern. Robert Habeck wusste bis vor wenigen Monaten noch gar nicht, dass es überhaupt so eine Herausforderung gibt. Jetzt weiß er es dank uns, aber es nimmt an der Herausforderung ja nichts weg. Wir denken zum Beispiel über einen Energiewendefonds nach. Das ist im Teil andockfähig an das, was die SPD auf Bundesebene mit so einem Deutschlandfonds auch vorschlägt, um eben bestimmte Risiken abzufedern, zum Beispiel gemeinsam Projekte zu realisieren, die alle staatlich zu besichern. Das löst noch nicht automatisch Haushaltszahlungen aus, aber hilft bei der Finanzierung der Projekte enorm, weil dann Kredite billiger werden. Das sind so Ideen, wo wir jetzt auch öffentlich mit werden wollen, gemeinsam mit anderen Verbänden, deutschen Kreditwirtschaft auch, um zu sagen, was kann ein Staat jetzt über reine Fördergelder hinaus durch Sicherheit zum Beispiel leisten.
Ja, ich kann da nur sagen, vielleicht müsste man da nicht nur mit Robert Habeck sprechen, sondern auch mit dem Finanzminister, der ja da doch auch den Daumen auf der Kasse hält. Ne? Ja, mit Blick auf die Wärmeversorgung, Herr Dr. Dönnebrink, werden immer wieder die Optionen Wärmepumpe versus Fernwärme genannt. Was entscheidet darüber, welche Technik wo in der Stadt die bessere Alternative ist und gibt es darüber hinaus noch weitere?
Also die erste Frage kann man eigentlich, sagen wir, relativ einfach beantworten. Tendenziell entscheidet die Bebauungsstruktur. Wenn ich eher ein Familienhäuser habe, spricht vieles für eine Wärmepumpe. Wenn ich eine Mehrfamilienhausbebauung habe, eine engmaschige Bebauung, spricht vieles im Prinzip dafür, dass man das mit Fernwärme versorgt. Wobei im Prinzip aber das ja eigentlich nur einen Teil des Problems löst, weil letztendlich ist ja mal die Frage, wo kommt eigentlich die Wärme her? Und das muss man fairerweise sagen, ist eigentlich auch der Unsinn an dieser Wärmediskussion zum Teil. Die ganzen kommunalen Wärmepläne beschäftigen sich immer damit, wer im Prinzip kriegt welche Versorgung. Da sind wir eigentlich zum Beispiel als Unternehmen in einem Nachmittag mit fertig, weil wir gucken uns die Bebauungsstruktur an und wissen, wer welche Versorgung bekommt. Das spannende Thema ist und bleibt aber, woher kommt die Wärme und woher kommt der Strom? Weil das determiniert im Wesentlichen auch den Preis nachher. Und an dem Punkt muss man auch sagen, ist die Diskussion eigentlich zu kurz und ist sie auch zu akademisch, weil sie eigentlich verkennt die eigentlichen Herausforderungen. Die Herausforderung ist die Produktion der Wärme, die Produktion des Stroms und dann im Prinzip das zur Verfügung zu stellen dessen. Und das Verteilen, also sprich, wer kriegt was, ist wie gesagt für uns eigentlich relativ zügig zu entscheiden.
Die Debatte über die Maßnahmen, die vor Ort zu treffen sind, wird oft sehr kleinteilig geführt. Kann man das Thema Wärmeplanung überhaupt von den anderen Aspekten der Energiewende trennen? Werden aus Sicht der kommunalen Familie die Themen sinnvoll zusammen gedacht oder bleibt die Politik Stückwerk?
Also klares sowohl als auch, ja, weil es am Ende ja auch auf die Entscheidung von vielen Einzelnen ankommt. Jeder trifft eine Entscheidung, wie er zum Beispiel auch seine Heizung in Zukunft sich vorstellt, weil da, wo Fernwärme nicht hinkommen wird, oder gibt es auch Nahwärmelösungen, wird natürlich jeder eine Entscheidung treffen müssen innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie er sich mit Wärme versorgen möchte. Das heißt, wenn wir sagen, wir machen eine Planung und sehen in bestimmten Gebieten vielleicht gar keine Wärmepumpen so stark vor, die Leute kaufen sich aber eine eigene Wärmepumpe, weil sie sagen, das ist für mich total gut, hat man sofort die Herausforderung, Stromnetz muss an einer Stelle verstärkt werden, wo man das vielleicht vorher noch nicht so angenommen hat. Das ist aber eher eine Ausnahme, weil Rönnebrink hat das völlig richtig ausgeführt, in ein- und Zweifamilienhausgegenden relativ klar ist, da läuft auf die Wärmepumpe sehr stark auf Dauer zu. So. Dann ist natürlich aber die Frage, wie kann man das miteinander auch so sinnvoll kombinieren, dass es eben nicht zu volkswirtschaftlich Doppelstruktur zu Ineffizienzen kommt. Und das ist die große Herausforderung. Also überall da, wo zum Beispiel Gas liegt, Fernwärme reinzulegen und zu sagen, gut, dann muss Gas aber irgendwann auch abgestellt werden. Ja, sonst ergibt es ja keinen Sinn. So, da sind noch sehr viele Organisationsprozesse vor Ort auch notwendig, bis runter in die einzelnen Straßen rein. Wir empfehlen natürlich, eine kommunale Wärmeplanung haustürscharf wirklich zu machen, für jedes einzelne Gebäude zu sagen, was ist die wahrscheinlichste Variante. Ja,
ja, die nächsten Fragen gehen an beide. Und sie einigen sich, wer den ersten Wurf macht. Also kürzlich ließ die Nachricht aus der brandenburgischen Kommune Oranienburg aufhorchen. Angeblich gäbe es nicht genug Strom und die Bild-Zeitung witterte umgehend, der Ausstieg aus der Kernenergie sei daran schuld. Tatsächlich war das lokale Stromnetz nicht in der Lage, alle Bedarfe zu bedienen, weil in den zurückliegenden Jahren nicht hinreichend investiert worden ist. Ist das ein Szenario, das uns angesichts von mehr Wärmepumpen, mehr Elektromobilität und mehr PV-Anlagen demnächst überall droht?
Ich glaube, die Sorgen kann am ehesten sofort erstmal Herr Dönnebrink für Mühe halten, wenn wir es nehmen.
Also ich glaube, man muss da natürlich berücksichtigen, die Besonderheit in Oranienburg. Sie haben da im Prinzip eine Stadt, die stark gewachsen ist, die in der Fläche liegt. So, wenn man jetzt aber Mülheim sieht, aus der Tor raus, hat man hier ein sehr starkes Stromnetz. Man ist zwar stark, weil man sehr viele Nachtspeicherheizungen hatte. Und unter dem Aspekt im Prinzip, wenn man auch mit Westenergie, mit Westnetz spricht, sagen die eigentlich, das Netz ist stabil genug, um das zu tragen. Darüber hinaus haben natürlich in Oranienburg noch ein Thema gehabt, dass sie vielleicht auch viele PV-Anlagen haben, auch in ländlichen Räumen, die mit eingespeist werden müssen. Hier stellt PV weniger eine Herausforderung dar, weil der Strom wird ja sofort verteilt im Stadtgebiet. Während wenn sie über ländliche Gebiete gehen, sie im Prinzip dann den Strom erst transportieren müssen. Also das, was Oranienburg erlebt hat, wird man hier nicht erleben in dem Umfang oder kann man hier eigentlich ausschließen, muss man sagen.
Also der Super-GAU steht uns nicht ins Haus.
Hinzu muss man auch immer wieder sagen, eigentlich die Wärmepumpe ist nicht der Feind des Stromnetzes, wenn dann überhaupt eher noch fast die Elektromobilität, weil die viel intensiver, viel schneller Strom zieht als so eine Wärmepumpe.
Ja. Ja, die ist bescheiden. Ich habe ja dann meine eigenen Rechnungen gesehen.
Nein, also das wird flächendeckend nicht mehr so passieren können. Das ist leider ein sehr unglücklicher Einzelfall gewesen, der auch mit persönlichen Verfehlungen zusammenhängt eines Geschäftsführers, gegen den das eigene Stadtwerk jetzt auch rechtlich vorgeht. Ja. Das ist alles eine Verkettung von nicht gut gelaufenen Sachen. Wir haben jetzt, will Sie jetzt nicht da zu sehr in die Gesetzesmechanik entführen, aber wir haben jetzt auch im Energiewirtschaftsgesetz noch weitere Nachschärfungen vorgenommen, damit eine viel integriertere Netzplanung erfolgen muss. Es gab jetzt gerade für alle großen Verteilnetzbetreiber die Pflicht, so ein Netzausbauplan auch vorzulegen, der dann verknüpft wird mit allen kleineren Netzbetreibern auch darunter. Und so wird jetzt die Energiewende sukzessive von unten nach oben in der Netzplanung auch umgesetzt. Das heißt, dass so ein Fall nochmal auftritt, ist jetzt erstmal nicht sehr wahrscheinlich. Was die große Herausforderung ist, sind die langen Lieferfristen, wenn man das Stromnetz verstärken muss, Trafos bauen muss. Dann hat man einfach sehr lange Lieferfristen von Komponenten, sowas wie ein Trafo, hat sich Lieferfristen teilweise verdoppelt, verdreifacht, Preise genauso. Das ist im Moment die große Herausforderung.
Ja, der Markt. Ja, gesetzt den Fall, dass alle technischen Fragen geklärt sind, bleibt immer noch die Frage, wir sprachen bereits davon, wo die erforderlichen, wo das Geld herkommt für die erforderlichen Investitionen, damit Kundinnen und Kunden und Unternehmen nicht weiter belastet werden. Da die Kommunen selbst oftmals finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, müssen die Länder und vor allem der Bund sich hier stärker engagieren. Ich glaube, die Frage haben wir schon fast vorhin beantwortet und zugespitzt gefragt, muss die Schuldenbremse so reformiert werden, dass Investitionen in Infrastruktur erleichtert werden?
Ich glaube, die Frage geht nicht tief genug, weil wenn man ehrlich ist, das Thema der Investitionskosten ist einmal Aufwand. Das kann man so oder so sagen, kann man sagen, ich locker die Schuldenbremse oder ich lasse sie. Da habe ich einen Betrag, der auf dem Deckel steht. Das Thema, was die Leute aber nachher viel stärker umtreiben wird, sind die laufenden Kosten des Systems. Sind die Kosten im Prinzip, was kostet es, um tatsächlich die Wärme oder den Strom zu produzieren? Und das muss man, da muss man auch die Diskussion drauf lenken. Klar, haben Kapitalkosten da auch noch einen großen Einfluss. Ich sage mal, das schönste Beispiel daran ist, wenn Sie den bestehenden Steuerrecht so lassen oder die bestehenden Abschreibungsmöglichkeiten im Fernwärmenetz, wo Sie 20 Jahre das Ertrag nur abschreiben, dann werden Sie nie das Produkt im Prinzip kostendeckend oder sagen wir mal, attraktiv zum Verbraucher bringen können. Technisch ist die Leitung vielleicht 40 Jahre nutzbar. In den 20 Jahren im Prinzip haben wir aus dem Markt kalkuliert, wenn ich die Kapitalkosten weitergebe. Das heißt, da müssen die Änderungen einsetzen. Und das andere, das sind, sagen wir mal, ein bisschen wichtige Gespräche, aber in der Praxis vor Ort, auch für die Bürger, haben wir ganz andere Probleme zu klären.
Was sagt der VKU dazu?
Also das ist natürlich eine sehr politische Frage, was mit der Schuldenbremse passieren wird, ja oder nein. Klar ist, überall da, wo Kosten entstehen, müssen sie von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden. Auf die eine oder andere Weise, entweder über Steuerzahlung oder über Netzentgelte, Wärmekosten, wie auch immer. Ne? Das heißt also, am Ende kommt die Rechnung natürlich mit einer unterschiedlichen Verteilungswirkung immer bei den Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern an. Das muss man erstmal deutlich so sagen. Und überall da, wo in der Vergangenheit es natürlich durch zum Beispiel sehr billiges Gas möglich war, auch Wärmeversorgung relativ billig zu ermöglichen, überall da werden Preise auch steigen. Das gehört zur Ehrlichkeit auch mit dazu, im Regelfall. Das ist eine Vermittlungsfrage, die nicht einfach fällt. Gleichzeitig haben wir natürlich jetzt auch eine CO2-Bepreisung zum Beispiel eingeführt, dass also auch fossile Energie auf der Zeitachse immer teurer wird. So ist es erstmal angelegt, damit relativ gesehen andere Optionen auch günstiger werden.
Nun denn, wegen der Komplexität der Preisbildung bei der Fernwärme gab es hier zuletzt Kritik wegen mangelnder Transparenz und Höhe der Preise. Die Preisbildung ergibt sich für die Fernwärme aber von der Systematik her aus gesetzlicher Vorgabe. Ist die Transparenzplattform, die der Branchenverband AGFW nun anstrebt, der richtige Weg?
Ja, er ist der richtige Weg, aber auf der anderen Seite muss man auch mal ehrlich sein. Und das im Prinzip muss man mal sagen, es wird immer, und das heißt Wärmewende in Zukunft, unterschiedliche Preise in Kommunen geben. Das, was man im Prinzip einfach mal anerkennen muss, ist, Gas hat dazu gesorgt, als homogenes Produkt, was in Deutschland verteilt worden ist, dass in ganz Deutschland gleiche Preise da waren. Das werden Sie mit Fernwärme nie erzielen können, weil sie immer dezentral produziert werden muss. Jetzt haben wir Unterschiede im Preisniveau, weil es gewisse Städte gibt, wo es Großkraftwerke gab, wo man aus dem Heizkraftwerk Wärme auskoppeln kann. Und so wie in Mühlheim, wo wir im Prinzip mit kleineren Anlagen arbeiten. Die wird es auch weitergeben, diese Preisunterschiede. Aber das Thema, was eigentlich dahinter steckt, ist auch das Thema, die Ehrlichkeit, Die Wärmewende heißt, es gibt unterschiedliche Preisniveaus in Zukunft in Deutschland für Wärme und es gibt unterschiedliche Preisniveaus zwischen zwei Kommunen, weil sich das gar nicht vermeiden lässt. Weil es im Prinzip das Thema Gas als einheitliches Produkt so nicht mehr gibt. Was im Prinzip zurzeit in ganz Deutschland, egal ob Sie in München oder Hamburg sind, Sie zahlen einen ähnlichen Preis dafür. Und das wird es in Zukunft nicht mehr geben.
Sie geben uns einige Denkanstöße.
Ja, also wir sind ja beteiligt an der Preistransparenzplattform. Wir hoffen uns davon auch einfach eine Diskussion anzustoßen. Herr Dönnering sagt das völlig richtig. Warum entstehen Preise eigentlich vor Ort sehr unterschiedlich? Die Gegebenheiten sind völlig unterschiedlich. Der eine kann Geothermie nutzen, der andere nicht, ist auf andere Technologien angewiesen. Dann haben wir natürlich auch die Frage, wie ist ein Boden beschaffen? Was kostet Leitungsverlegung? Was müssen auch für Hindernisse überwunden werden? Hamburg baut jetzt eine Fernwärmetrasse unter der Elbe durch. Ist natürlich jetzt nicht so billig, als das hier einfach irgendwo im Sandputz zu verbuddeln. So, das ist alles etwas, was natürlich zu völlig unterschiedlichen Wärmepreisen, an Fernwärmepreisen führen wird, was wir transparent machen wollen, um natürlich auch zu erklären, wie kommen diese Preise zustande. Und die Erfahrung in Dänemark, in anderen Ländern, die bei dem Thema schon weiter sind, ist, dass das die Akzeptanz zumindest steigert. Und wir haben aber auch in Dänemark, wo es ein sehr regulierter Markt ist, wo auch keine Gewinne erzielt werden sollen, eine Art Gemeinnützigkeit herrscht, haben wir eine Preisspreizung in Wärmenetzen. Wer möchte mal raten, welche Faktoren da im Spiel sind, wie weit auch Wärmepreise vom Faktor her in Wärmenetzen in Dänemark auseinanderlaufen? Traut sich jemand eine Zahl zu?
Nee, nicht.
Faktor 11.
11.
Also das billigste Netz ist 11-mal so billig, beziehungsweise das teuerste ist 11-mal teurer als das günstigste, auch in Dänemark. Ja? Daran sieht man die Riesenspreizung, auch die Fernwärmepreise dann zeitigen können. Ich hoffe so drastisch, das ist natürlich auch mit Energiepreiskrise zusammenhängt, aber ich hoffe so drastisch wird das hier nicht sein. Aber wir werden natürlich sehr unterschiedliche Preise in den Wärmenetzen trotzdem sehen.
Ja, da komme ich schon zur Schlussfrage, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen können. Was sind nach Ihrer Einschätzung die drei zentralen Punkte, damit Wärme, Energie- und Wärmewende ein Erfolg werden?
Ich glaube, das Mindset muss sich ändern bei allen Beteiligten. Also es gibt nicht nur das Dogma, es muss, dass man es umsetzen muss, sondern man muss pragmatisch da eine Lösung für finden. Und das gilt für die Politik, das gilt für die Presse, das gilt für die Verwaltung, das gilt für uns als Unternehmen, aber auch für die Bürger, dass man da im Prinzip einen vernünftigen Mix macht. Man muss im Übrigen auch sagen, im Grunde nach kurieren wir doch an Symptomen nur rum. Wir haben eine Gesetzgebung zum Teil, die uns hindert, gewisse Sachen effizient zu machen, die noch aus der Zeit von Helmut Kohl kommt, aus der alten Bundesrepublik. Und auf der anderen Seite haben wir heute Gesetze, die aus den 2020er Jahren kommen, die im Prinzip gewisse Standards schützen wollen, die auch vielleicht in gar keinem Verhältnis mehr zu dem stehen, zu dem, wie man jetzt die Wärmewende machen will. An dem Punkt stehen wir uns doch selber im Weg und da muss man sich auch ehrlich machen und sagen, was ist mir wichtig in der Gesetzgebungspriorität und was ist mir nicht wichtig. Das ist eigentlich das Zweite. Und das Dritte ist, man muss ehrlich sein und sagen, das Ding kostet hier Geld. Egal, ob ich eine Wärmepumpe baue oder ob ich ein Fernwärmenetz ausbaue, das kostet Geld. Und da muss man auch ehrlich das den Bürgern sagen. Und es bringt auch nichts zu sagen, der Staat soll alles mit Steuern oder sonst wie zahlen. Das kommt auch von uns. Es ist einfach teurer. Dieses Produkt heißt Konsumverzicht an anderer Stelle. Punkt. Und da muss jeder für sich einsortieren, wie hoch er das bewerten möchte.
Hatten wir schon drei?
Ja, waren drei.
Bitte,
Kai. Drei
ehrlich. Also ich bin da nicht so genau, also ich habe auch nichts dagegen, wenn du eher mehr nennst, aber...
Nein, also ich erhoffe mir von dieser kommunalen Wärmeplanung vor Ort ehrlicherweise recht viel. Es wird ja nicht verbindlich sein, man muss nicht Fernwärmeanschluss dort per se ausbauen als Unternehmen oder auch als Bürger sagen, jetzt bin ich im Fernwärmenetzausbaugebiet, jetzt will ich übermorgen Fernwärme haben und bin schwer enttäuscht, wenn das ein bisschen länger dauert. Aber es wird für mehr Verbindlichkeit vor Ort, mehr Planung auch sorgen können und den Menschen auch eine gewisse Orientierung geben, wohin die Reise geht. Ich hoffe, dass wir bei einigen Technologien, zum Beispiel jetzt auch bei einer Wärmepumpe, noch bestimmte Kostensenkungen auch sehen werden. Das hängt damit zusammen, dass die die Wärmepumpen selber noch ein bisschen günstiger werden. Aber vor allem, dass auch die Handwerker, die jetzt sehr, sehr gut beschäftigt waren in der Vergangenheit, sehr hohe Handwerkerrechnungen geschrieben haben, dass auch die natürlich hoffentlich mit Preisen dann runtergehen, wenn der Markt jetzt einfach sich auch ein bisschen unter Druck setzt. Das heißt, ich erhoffe mir einerseits also Kostensenkung auch in der in den Bereichen, wo Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Und ich erhoffe mir natürlich auch durch eine stärkere Hinwendung zur Fernwärme einfach auch einen Produktionsumlauf von Komponenten, wo man sagt, hoffentlich kann da auch der Ausbau billiger gelingen, als das bisher der Fall ist. So, wir haben aber die Themen, die dagegen drücken. Ne? Überall gibt es Fachkräftemangel, überall gibt es, wie gesagt, Mangel auch an den entsprechenden bestellbaren Kapazitäten. Ich habe jetzt mit einem anderen Stadtwerk gesprochen, die wollen einen Tiefbauer jetzt bei sich integrieren. Warum tun sie das? Nicht, um selber nur Tiefbau betreiben zu können, sondern weil sie jetzt schon kein Unternehmen mehr finden, das ihnen einen 24-Stunden-Notdienst für Fernwärme-Notfälle zur Verfügung stellt. Ja, weil die natürlich sagen, auch meine Mitarbeiter sagen, von 9 bis 5 und dann würde ich nicht mehr erreichbar sein. So. Und deswegen versuchen die das auch in die Hand selber zu nehmen. Also es verändern sich Dinge eben sehr schnell und das, die alten Gewissheiten sind eben nicht mehr für die Zukunft tauglich. Ja.
Eine Erkenntnis, die ich also recht gut finde, die Welle der Outsourcungen auch im öffentlichen Bereich ist ja Gott sei Dank irgendwo, glaube ich, gestoppt worden, auch durch die ganzen Faktoren, die gerade genannt wurden, wie Fachkräftemangel etc. Ja, wir sind damit mit den offiziellen Fragen am Ende. Ich darf jetzt in die Runde fragen, wer möchte die Fragen stellen. Ich darf noch mal kurz vorher sagen, dass ich um kurze Fragen, ja. Fragestellungen bitte und bitte auch darum, sich kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Udo Wittow. Ich habe so viele Veranstaltungen hier angeguckt und wollte bei mir eine Möglichkeit schaffen, um Kollektoren oder Photovoltaik auf dem Dach zu machen. Was macht die Stadtverwaltung? Die gibt mir keine Genehmigung. Und da habe ich denen gesagt, in meiner Nachbarschaft, die heute haben alle einen Anbau und da ist alles gemacht. Nein, haben die nicht genehmigt. Wissen Sie, irgendwie hakt das dann bei mir aus. Da soll man alles machen und die schmeißen nur Stöcke dazwischen. Das geht nicht. Da bin ich so geladen. Ich war letztens oben in Dürmen. Ich war an Max Bankschild zu. Ich habe mir die Veranstaltung alle angeguckt. Da wird nur gelabert und wird nichts gemacht. Das sage ich. Wir zahlen unsere Steuern und alles. Da kriegt man einfach schnell Genehmigung, fertig aus. Ich wollte über 20 Quadratmeter wollte ich Fläche schaffen für so einen Kollektor. Ich laufe nämlich schon seit 30 Jahren hinterher mit Photovoltaik und Bivalentenheizung und alles. Da habe ich so wenig Möglichkeiten. Jetzt habe ich gesagt, könnte ich das mal noch verwirklichen in meinem Alter. Aber wenn ich sowas will, kriege ich zu viel.
Wir hätten vielleicht auch die Planer noch mit einladen müssen, hier ins Podium zu kommen, denn das sind, glaube ich, Fragen, weiß nicht, Herr Dr. Lindrich, können Sie die beantworten?
Ich meine, ich kenne jetzt den konkreten Fall nicht, aber Sie sprechen ja das an, was ich ja auch angedeutet habe, indem ich gesagt habe, wir müssen die Gesetzgebung mal priorisieren.
Überarbeiten.
Weil zum Teil ist es ja so, dass man tatsächlich was machen will, aber man kann es nicht machen. Ein schönes Beispiel ist ja, dass wir haben zum Beispiel das Thema auf Denkmalschutz, wir als Mädel auch selber, wir wollen halt bei der Halle 8, bei der großen Aufstellhalle, wo die Ruhrbahn im Prinzip die Straßenbahn unterstellt, wollten wir PV-Anlagen drauf bauen. So, da ist das Thema, dass das Denkmalamt sagte, das geht nicht. So, weil, und dann kommt das Argument, das steht in der Landesverfassung drin in Nordrhein-Westfalen, Denkmalschutz ist Verfassungsziel hier in Nordrhein-Westfalen. Jetzt im Prinzip hat der Habeck gesagt in Berlin, oh nee, aber ich möchte ganz gerne, dass die Energieversorgung vorgeht und deswegen im Prinzip, die bricht sämtliches Recht. Da sagt aber dann eine Stadt oder dann sagt im Prinzip die Verwaltung mal im ersten Schritt, nee, das ist ja schön, dass der Habeck das macht, aber in der Landesverfassung steht das anders drin und wir tun es nicht. Da gibt es jetzt zwar ein Gerichtsurteil, was das im Prinzip gestoppt hat, aber klar, sie haben die Fälle, aber das ist das, was ich auch meine, da muss man jetzt mal konsequent durchgehen und von Anfang an sagen, was will ich denn? Will ich jetzt den Ausbau von diesen Sachen und will ich ihn nicht? Und wenn, dann muss, da muss explizit begründet werden, warum das nicht geht. Das ist relativ klar.
Ja. Also voll unterstützen, kann den Frust da völlig verstehen. Wir haben jetzt gerade auf Bundesebene das große Solarpaket durch den Bundestag, Bundesrat gebracht, wo Beschleunigung für Ausbau vor allem auf Dächern, aber auch in der Fläche stattfindet. Aber natürlich das Thema Denkmalschutz oder sowas wird da zu wenig adressiert. Das ist natürlich auch immer eine Frage, die vor Ort ganz stark entschieden wird. Da gibt es Menschen, die das sehr verbissen sehen. Wie gesagt, ich habe selber Baupolitik in der Kommune gemacht. Die lassen einfach nicht mit sich reden. Und das ist natürlich einfach nicht zukunftsfähig, sich so aufzustellen, weil dann natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger dort, wo ein eigener Zugang zu erneuerbaren Energien auch möglich ist, natürlich ein Stoppschild bekommen und sagen, ach, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, dann verweigere ich mich dem Thema komplett. Das kann nicht das Ergebnis sein. Der Dönnbrink hat völlig recht, da muss natürlich erneuerbare Energien, wenn sie das bauen wollen, alles andere hinten runterfallen lassen.
Ja, ich habe den Leuten erklärt, ich habe denen gesagt, ich will aufstocken, damit den Winkel von der Sonne kriege. Ich habe das beobachtet, habe alles gemacht, alles, und habe denen das erklärt. Meinte, die hätten mal einmal, mal ihr haben die mal was dazu beigetan. Nein, das machen wir nicht. Alle Häuser haben einen Anbau und überall wird das gemacht. Nichts.
Ich habe noch eine Meldung in der letzten Reihe.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Also wir haben als SPD-Fraktion dieses Thema in mehreren Anträgen und Initiativen aufgegriffen, weil wir auch diese sehr kleinteilige restriktive Genehmigungspraxis, insbesondere da, wo das Thema Denkmalschutz eine Rolle spielt, kritisieren. Dr. Döring hat gerade kurz angerissen, es gibt in der Tat ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, wo erstmals in Nordrhein-Westfalen dem Thema Energiegewinnung und Energiewende, Energieeffizienz ein höherer Stellenwert beigemessen wurde als die vermeintliche Beeinträchtigung des Denkmalschutzes. Das ist aber kein letztinstanzliches Urteil. Wir warten jetzt alle ab, was das OVG Münster dazu sagen wird. Wir hoffen alle, dass die im Sinne von der Tendenz her des Urteils in Düsseldorf urteilen werden. Dann besteht nämlich auch die Möglichkeit für die untere Denkmalschutzbehörde hier von ihrer restriktiven Praxis abzuweichen. Also in der Heimatlage, das ist ein Riesenproblem, weiß ich, genauso gern weniger, aber die Leute fühlen sich da wirklich alleingelassen. Und es ist leider, im Moment gibt es keine rechtliche Handhabe, dagegen anzugehen.
Ich kann vielleicht was dazu auch noch dazu beitragen. Also wir als Mädel waren bis vom Oberverwaltungsgericht in Sachen Denkmalschutz, weil wir die Stadt verklagt haben im Hinblick auf Halle 5 Denkmalschutz auf dem Ruhrbahngelände. Zurzeit bin ich beim Gericht, oder sind wir bei Gericht, weil wir jetzt, wir haben verloren, interessanterweise noch in diesem Jahr verloren. Das Verfahren ist mal angefangen worden schon vor 2 Jahren, als wir damit gestartet haben. Und zurzeit im Prinzip sind wir vor Gericht, weil wir eine Abbruchgenehmigung erzielen wollen, beziehungsweise eine Untätigkeitsklage erhoben haben. Mal gucken, ob wir damit durchkommen, weil wir da auch ganz klar sagen, da muss im Prinzip mal ein Fall, Präzedenzfall geschaffen werden, dass man da auch was machen kann. Weil da, zum Beispiel bei uns ist es so, da sagt man, ja, Herr Dönnebrink, er weiß und kennt auch ganz gut den Fall, Sie müssen uns nur sagen, wie Sie dann da was bauen wollen, dann können Sie auch das Dach abnehmen von dem Gebäude und Ihre Anlagen da reinbauen. Und wie jetzt mal ganz klar sagt, zum Beispiel Energie- und Wärmewende heißt, ich weiß überhaupt nicht, was der Gesetzgeber in 3 Jahren von mir will. Ich brauche eine Fläche. Und weil der Gesetzgeber von mir verlangt, ich soll eine kommunale Wärmewende machen, ich brauche sie jetzt hier vor Ort. Und nicht das, was den Leuten immer am liebsten ist, ich gehe ins Emsland oder von mir aus ins rheinische Braunkohlerevier, sondern ich muss es vor Ort machen. Und auch dieser Schritt muss mal gemacht werden. Die ganze Wärmewende heißt nichts anderes wie Eingriff in Stadtplanung. Und das heißt Aufgeben von liebgewonnenen Themen. Und das fängt in allen möglichen Bereichen an. Denkmalschutz ist ein wesentliches davon. Aber es wird weitere Themen geben, wo es auch um Freiflächen geht, die man opfern muss, damit man im Prinzip an dem Punkt etwas realisieren kann.
Ich darf den Einzelfall jetzt unterbrechen und dem nächsten. Nein, darum geht es nicht. Es hat hier jeder die Chance. Das glaube ich Ihnen gerne. Das war. Ich darf aber jetzt den Herrn in der zweiten Reihe rechts bitten.
Ja, Ralf Volkemann. Ich habe nur mal eine allgemeine Frage. Wie weit ist eigentlich die kommunale Wärmeplanung hier in Mühlheim? Wann kann man als Eigentümer oder als Wohnbesitzer davon ausgehen, die Information zu bekommen, was im eigenen Wohnbereich sozusagen wärmetechnisch seitens der Kommune geplant ist?
Also rein formal ist es ja so, dass die Wärmewende vorsieht, hier bis zum 30.06. bei einer Stadt wie Mühlheim 2026 muss eine kommunale Wärmeplanung vorliegen. Wird auch dann zu dem Zeitpunkt vorliegen. Da arbeiten wir auch zurzeit dran. Jetzt müssen Sie aber eins sehen, wir sind gerade auf dem Weg. Sie haben noch eine Bundestagswahl, die dazwischen kommt, wo man auch immer überlegen muss, welche gesetzlichen Veränderungen kann es da mitbringen. Aber um jetzt mal Ihre konkrete Frage zu beantworten, nehmen Sie einfach mal das mit, was ich Ihnen vereinfacht gesagt habe. Wenn Sie in einem Gebiet wohnen, wo relativ strenge Mehrfamilienhausbebauung ist, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie da Fernwärme kriegen. Wenn Sie in einem Gebiet wohnen, wo Einfamilienhausbebauung vorherrscht, wird das nicht der Fall sein. Und deswegen sage ich nochmal, ärgert mich zum Teil kommunale Wärmeplanung, weil sie suggeriert den Leuten, als wenn sie permanent abwarten müssen, was geschieht. Ein paar Themen sind eigentlich schon relativ klar. klar, auch aus der heutigen Zeit. Das viel spannendere Thema ist nämlich dann jetzt tatsächlich, woher kommt die Wärme nach in dem Netz? Wie gesagt, hier vor Ort, dahin, wenn Sie da rüber gucken, da kann man relativ genau sagen, da wird Fernwärme liegen. Wenn Sie im Prinzip in Saal irgendwo sind, in einem Familienhaus, wird relativ viel dafür sprechen, dass da nie Fernwärme ankommen wird.
Eine Nachfrage an der Stelle. Heute habe ich zum Beispiel eine Gasversorgung. Kann ich davon ausgehen, wenn keine Fernwärmeversorgung in dem Bereich geplant ist, dass die Gasleitung stehen bleibt und sozusagen darüber ein anderes Medium kommt, wie zum Beispiel Wasserstoff oder sonst
was? Also mal erst.
Weil mein Thema ist, wenn meine Anlage irgendwann jetzt kaputt geht, muss ich ja jetzt entscheiden. Oder wenn ich jetzt investiere, muss ich entscheiden. Und ich werde keine Wärmepumpe für viel Geld kaufen, wenn ich die Möglichkeit habe, in absehbarer Zeit eine billigere Therme mit einer Wasserstoffversorgung zu bekommen. Da denke ich jetzt wirtschaftlich.
Also vielleicht kann man dazu sagen, auch da mal ein Anachronismus des Gesetzgebers. Wir haben einen Konzessionsvertrag und da steht drin, wir müssen jeden zu wirtschaftlichen, der muss wirtschaftlich darstellen, weiß versorgen. Der Gesetzgeber hat auch nicht vorgesehen, dass wir zurzeit Leute abklemmen. Das ist auch ein Anachronismus. Also eigentlich muss der Gesetzgeber mal ran und dieses Mal in einen Gleichklang bringen. Jetzt zu Ihrer Frage mit dem Wasserstoff. Das, was auch der Fall sein wird, wir als Mädel hier vor Ort werden nie alleine entscheiden können, ob wir so eine Pumpe mit Wasserstoff und Gas verkaufen oder mit Biomethan. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, das wird auch nicht eintreffen, das wird es hier nicht geben. Sie werden entweder eine Gasversorgung haben oder aber es wird nachher abgestellt werden und Sie werden im Prinzip auf eine Fernwärme gehen. Das ist der heutige Stand. Wasserstoff wird nur eine Bedeutung haben in einem gewerblichen Bereich, wo Sie im Prinzip Prozesswärme benötigen. Das sind hier in Mühlheim vielleicht 3 Betriebe, vielleicht nochmal eine Mädel mit einem Heizwerk, aber ansonsten werden Sie es kaum haben. Wasserstoff ist auch eine Chimäre der Energiewende, was Kommunen angeht oder der Wärmewende. Weil den Wasserstoff, den können Sie überhaupt nicht produzieren, den Sie hier verbrauchen.
Ja, man sucht nach einem Allheilmittel.
Das und da ist so, hat man geglaubt. Das ist so, und deswegen, vielleicht abzuschließen, wir hatten da eben im Vorgespräch übersprochen, der Clou mit der sogenannten Wasserstoff-Renntherme ist eigentlich großer Unsinn, weil es wird kein Wasserstoffrennen hier ankommen, hier in Mühlheim. Deswegen ist das eigentlich, sagen wir jetzt mal aus Sicht der Verbraucher, nicht ganz nachvollziehbar, was da drin steht.
Also ich versuche es mal ein bisschen komplizierter vom Gesetz her zu betrachten, Gebäudeenergiegesetz. Wie gesagt, da ist festgeschrieben, wie zukünftig geheizt werden darf. Da ist klar, wenn nicht bis 2028 ein Antrag für ein sogenanntes Wasserstoffnetzausbaugebiet erfolgt, dann, und die Kommune weist das aus, also jetzt müsste schon Mühlheim mit mehr als 100.000 Einwohnern bis 2026 so ein Wasserstoffnetzausbaugebiet ausweisen, entsprechend in der kommunalen Darmplanung, dann weiß man, Gasversorgung wird an dem Ort endlich sein. Irgendwann wird es zu Ende sein, wenn man in so einem Gebiet nicht gibt. Ja, jetzt kann man sich dann streiten, wie schnell das gehen wird und so weiter. Es wird jetzt die rechtliche Möglichkeit geschaffen, irgendwann auch Gasnetzanschlüsse zu kündigen. Wenn man einfach sagt, nach vorne gerichtet kommt Fernwärme oder der Versorger sagt, hier irgendwann lohnt sich Gasversorgung nicht mehr, dann wird jetzt für Stadtwerke das Recht geschaffen, auch Gasversorgung einzustellen zu einem Zeitpunkt X. Deswegen würde ich immer sagen, ein Zweifamilienhaus, Herr Dönnebrink hat das gesagt, ist natürlich eine Wärmepumpe jetzt auch schon eine sehr wirtschaftliche Lösung, wenn ein gewisser energetischer Standard im Gebäude ist. Ja? Wenn das jetzt ein schlechter energetischer Zustand des Gebäudes ist, dann ist die Herausforderung sehr groß.
Aber vielleicht ganz kurz so, wenn Ihre alte Gasheizung heute kaputt geht, würde ich immer sagen, da bin ich vielleicht ein bisschen anders als der Lobo, ich würde immer eine neue Gasheizung nehmen, weil Sie mal erst im Prinzip in eine bestehende Technik etwas einsetzen. Sie können immer noch in 8 Jahren sich entscheiden, ich gehe da wieder raus, die Kosten dann dafür sind vermutlich geringer. Also an dem Punkt, glaube ich, muss man das im Einzelfall sich überlegen. Aber vielleicht, weil das Thema Wasserstoff nochmal kam. Aber auch nochmal, und deswegen merken Sie auch so ein bisschen, wie auch frustriert oder sagen sarkastisch, wenn ich über das Thema rede. Zum Beispiel, wenn Sie mal Wasserstoff angucken, nur von der Logik her. Es gibt eine Wasserstoffpipeline, die wir zurzeit gebaut bis in Duisburg zu Thyssen. Vollkommen unklar ist, wie dann eine weitere Leitung im Prinzip über Oberhausen Richtung Mühlheim gebaut werden könnte. Selbst wenn die dann gebaut werden würde oder sie vielleicht irgendwann mal Altleitungen total mitnutzen können, ist vollkommen unklar, wie hoch da Netzkosten nachher sind. was auch das bedeutet. Sie müssen sich immer überlegen, Sie haben im Prinzip auch Transportkosten. Und das ist eigentlich das spannende Thema da dran. Und auch den Punkt muss man sagen, da muss sich einfach nur jeder, der mal sich mit Energiewirtschaft beschäftigt, sich einfach mal aufmalen. Ich habe eine Erzeugungsquelle, ich habe ein Verteilnetz und ich habe den Endabnehmer. Und wie stelle ich mir die Organisation vor? Und da habe ich den Eindruck, dass viele schon aufhören oder nur bei dem Haus sind, vielleicht nur ein Verteilnetz sich angucken, aber nicht mal vorgelagerte Netze und die Erzeugung sowieso ausgeblendet haben. Es ist ein eklatanter Mangel in Deutschland, dass viel zu wenig Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, von der Erzeugungsquelle bis zur Weiterverteilung, bis zum Haushalt, sich das Thema mal angucken, bis zum Industrieunternehmen.
Jetzt habe ich hier eine Meldung, hier vorne erst und dann, Harald, bist du dran.
Ja, mein Name ist Peter Waldo.
Du kommst dann auch zum Zuge.
In der alten Malzfabrik, die ist an der Fernwärme angeschlossen. Wenn ich mir das alles so anhöre, müsste man ja die gesamte Innenstadt, also mit der dichten Bebauung, da neu aufbauen, buddeln und neue Fernwärmeleitungen legen. Was natürlich auch Konsequenzen hat für die bestehenden Leitungen. Wenn sie ja mehr Wärme da durchkriegen, da kommen die Querschnitte nicht mehr hin. Also die Frage ist, ob man da einfach nur verlängern kann oder neu daneben aufbauen kann. Und wie soll das in der Zeitachse funktionieren? Der Zielkonflikt war vorhin, glaube ich, gefangen wollte im Unheim.
2035, aber ich habe bewusst gesagt, der Beschluss ist jetzt da, wo es möglich ist.
Man hat das Gefühl, dass ein klassischer Zielkonflikt, das wird nie so eintreten, wenn ich mir angucke, dass man 6 Jahre für eine Brücke braucht und dann sollen in jetzt 12 Jahren oder 11 Jahren.
Also deswegen, da wo es möglich ist, es gibt auch heute schon Quartiere, die CO2-neutral sind, soll es auch gemacht werden. Ich würde es so als Ansporn sehen. Deswegen bin ich ja bei dem Thema des Realitätssinns. Das, was auch sicherlich der Fall ist, und das ist natürlich auch eine Veränderung, was Versorger mit sich mitbringen müssen, ist, dass wir uns auch umstellen. Zum Beispiel, früher fanden wir es immer gut, wenn der Kunde viel Anschlussleistung bekommen hat. Heute versuchen wir eher Kunden zu überzeugen, mit einer geringen Anschlussleistung zu arbeiten, damit wir im Prinzip auch mehr freie Menge zur Verfügung haben. Heute im Prinzip gehen wir hin, Sie haben vielleicht mitbekommen, wir betreiben LoRaWAN-Netz in Mülheim. Das heißt, wir messen Vor- und Rücklauftemperaturen bei uns im Netz und versuchen schon diese Netztemperaturen ein bisschen abzusenken, sodass wir mehr Menge oder effizienter das Produkt zur Verfügung stellen. Natürlich werden wir auch hingehen müssen, auch beim Fernwärmenetz, nicht nur normale Strecken zu bauen, sondern auch vielleicht nochmal eine neue Transportleitung zu errichten. Aber das ist etwas, wo ich Ihnen sage, dass gerade hier in so einem innerstädtischen Bereich, da sind wir heute schon dran und das kriegen wir auch relativ gut hin. Da ist viel größer die Herausforderung, tatsächlich neue Quartiere anzuschließen. So glauben wir es auch, weil das auch viel mehr noch erfordert. Wir müssen dann ja am besten auch genannte Straßenzüge mitnehmen. Das bedeutet bei uns auch mittlerweile, wir haben auch umgedacht, wir standardisieren unsere Produkte. Wir haben früher sehr viele individuelle Produkte gehabt. Wir müssen unser Geschäftsmodell auch umstellen. Also das Unternehmen 2019 ist schon anders, wie es heute ist. Und es wird 2029 nochmal anders sein, wie es heute aussieht. Deutlich anders.
Ja, also man sollte sich nicht so sehr an Zahlen in Bezug auf Zeitpläne und so klammern, dass man sagt, dann und dann und dann wird es soweit sein und wir müssen jetzt alles rückwärts rechnen, also brauchen wir pro Jahr 17 Kilometer Ausbau und dann schaffen wir mal 14, dann schaffen wir mal vielleicht 20 oder so. Es wird immer unterschiedlich, es wird auch ein Auf und Ab geben. Aber es gibt bestimmte Trends, die eben sehr klar sind. Ja? Dann wird man zum Beispiel im Gasnetzen drastische Verbrauchsrückgänge auch haben in der Zukunft und dann wird natürlich die Infrastruktur auch spezifisch erstmal teurer. Das ist dann eben auch etwas, was sehr sicher zum Beispiel passieren wird, ganz egal, wie jetzt Gesetzgebung in Berlin gemacht wird oder nicht. Deswegen würde ich mal sagen, bestimmte Richtungen sind erstmal relativ deutlich erkennbar und dann würde ich mich nicht so sehr an Jahreszahlen klammern. Einen Stadtratsbeschluss haben wir in Deutschland erfahren, wann man da klimaneutral sein möchte. Der ist schnell gefasst und dann ist die Umsetzung natürlich die große Herausforderung. Dann sieht man, dass manche Zeitpläne vielleicht sportlicher sind, als sie dann am Ende umsetzbar sind. Das nimmt aber an dieser Grundrichtung, auf der wir unterwegs sind, die ich für richtig halte in der Energiewende, nichts weg. Ja.
Jetzt habe ich Harald dich auf der Liste, danach Angela, dann Arno.
Ja, eine Frage, wie sieht es eigentlich mit der Entwicklung und Förderung von Erdwärme aus? Da spricht kaum einer drüber, ne?
Also. Wer will?
Also die Erdwärme ist ja auch etwas, was Sie im Prinzip eigentlich tendenziell da machen können, wo Sie eher eine aufgelockerte Bebauung haben. Bei Tiefen, wo man jetzt sagt, da gehe ich auf 100 Meter. Das, was ich Ihnen eben sagte, ist bei uns, wir wollen auf 2000 Meter, auf 3000 Meter runtergehen, ist dann ganz anders. Was Sie als Erdwärme definieren, ist ja das, was im Prinzip dem Grunde nach von der Sonne eingestrahlt wird und wo Sie mit der dann im Prinzip Ihre Wärmepumpe betreiben wollen. Wie gesagt, bei uns ist das Thema, dass wir im Prinzip an Wasser ran wollen und dass wir das im Prinzip raufholen. Das Thema ist im Prinzip auch relativ klar, da sind wir auch relativ weit, da haben wir auch schon, wir haben zum Beispiel als Mede Nutzungsrecht für Mühlheim, also wir sind quasi fast ein Bergbauunternehmen. Wir haben jetzt das Recht, die nächsten 5 Jahre hier zu schürfen, zu suchen und wenn wir im Prinzip dann auch fündig werden, können wir auch fördern. Also das ist etwas, was wir machen. Aber wie gesagt, das, was Sie beschreiben, für die Privatleute, können Sie auch machen. Aber da bin ich jetzt vielleicht bei einem Punkt. Sie können das auch in Mühlheim nicht überall machen. Zum Beispiel, wenn Sie im Hafen sind, können Sie es nicht machen. Weil das Hafen ist Wasserschutzgebiet 3a oder 3b, wie das heißt. Und da im Prinzip dürfen Sie keine Erdsonnen setzen, weil Sie damit die Grundwassergeschichte gefährden. Weil wenn Sie mal schauen, RWW hat genau gegenüber die Wasserförderung, deswegen sind die Bereiche ausgeschlossen. Also ist auch nicht überall möglich.
Also vielleicht darf ich Sie beruhigen, wir diskutieren in Berlin auch darüber sehr intensiv über Geothermie. Es ist gewissermaßen das Thema der Stunde. Wir haben sehr unterschiedliche Verfahren auch, wie Geothermie erschlossen werden kann. Es gibt natürlich das Anbohren von Wasser, also hydrothermale Geothermie, und es gibt aber auch neue Verfahren, praktisch Wasser durch Gesteinsschichten durchzuleiten, ohne dass, also mit einem geschlossenen System, wenn das technisch funktioniert, wird das nochmal weitere Bereiche auch für Geothermie erschließbar machen. Für mich ist immer wichtig, es muss halt ein Wärmenetz dahinter liegen. Das heißt, der Ausbau von Wärmenetzen ermöglicht natürlich auch, Geothermie preisgünstiger herzustellen, als wenn das jetzt ein sehr beschränkter Kundenkreis, sehr beschränkter Absatz bleibt, weil die Bohrung eigentlich das Teure ist und deswegen so viel Absatz wie möglich für Geothermie gut ist. Deswegen braucht es eben den großflächigen Ausbau von Wärmenetzen. Aber die Bundespolitik wird sich dem Thema sehr stark annehmen. Es wird eine Absicherung auch von Fündigkeitsrisiken bald geben. Da ist sehr viel auf dem Weg. Wir waren gerade vorhin in Düsseldorf im Wirtschaftsministerium, mein Referent und ich, und haben genau über den Erkundungsplan, den Nordrhein-Westfalen jetzt in allen Bundesländerteilen umsetzt, gesprochen, wie praktisch der Untergrund erforscht wird, um zu gucken, wo sind günstige Gebiete für Geothermie. Das wird bis 2028 laufen. In Ostwestfalen-Lippe fängt man jetzt gerade da mit an. Da kommen so riesige Rüttelfahrzeuge, die Erde ein bisschen durchrütteln. So ein Erdbeben-Light, wo innen geguckt wird, wie die Bodenzusammensetzung ist und was dort für geothermische Potenziale sind.
Interessant. Ja. Das kannte ich noch nicht. Angela.
Ja, das ist eine Veranstaltung der SPD. Die meisten Menschen, die wir vertreten oder die uns wählen, sind Menschen, die nicht so viel Geld haben, meistens nur noch zur Miete. Herr Dönnering, Sie haben ja vorhin gesagt, es braucht viele Investitionen. Meine Frage ist, investiert eben die Wohnungswirtschaft genug? Wie ist eigentlich die Bereitschaft dort, was zu investieren? Weil Vonovia will gar nichts mehr machen, die bauen nicht mehr, schenken, sag mal etwas flapsig, ihre Aktionäre beiseite. Was ist mit denen, die vielen Häuser gehören, wo die Menschen drin wohnen in Deutschland?
Also
da kann das was.
Da kann ich nur sagen, da sind wir in Mühlheim sehr gut, sehr komfortabel aufgestellt. Der SWB hat seine Bestände so gut ertüchtigt, dass sie da schon Maßstäbe gesetzt haben. Aber auch da muss man sagen, auch da muss mal der Gesetzgeber ran. Ja. Es ist Unsinn, von KfW-Standard auf den KfW-40-Standard zu gehen und noch weiter runter zu gehen, weil der Faktor Mensch sitzt im Haus und der Faktor Mensch will mal ein Fenster aufmachen. So, und das Thema ist, was der SWB zum Beispiel auch noch neulich gesagt hat, die weitere Verschärfung von Baugesetzgebung hat zum Beispiel dazu geführt, dass der Quadratmeterpreis nochmal um 200 Euro gestiegen ist im Baubereich, sodass es immer teurer wird. Und auch da muss man mal realistisch sein. Es macht nachher keinen Sinn, wenn jemand in einem 25 cm eingemauerten Gebäude sitzt, bloß weil ich ihn dann tollen Standard habe und ich habe eine Schießscharte, der aber dennoch dann vielleicht technisch gesehen fast null Energie aus hat, aber im Prinzip das Fenster aufmacht, weil er nochmal frische Luft haben will. Und da muss man auch ein bisschen abrüsten mit den Standards. Und da
egal, wird's ja auch.
Bitte? Ja, aber sie macht das doch nicht. Da muss man doch mal ehrlich sein. Also es kommt doch immer mehr drauf hinzu. Wir haben jetzt wieder am Montag SWB-Aufsichtsrat. Da haben wir doch immer wieder diese Themen. Es ist doch nicht, dass da was erleichtert wird. Es kommt immer wieder irgendwas oben drauf. Und auch das ist das Thema, wo ich auch wirklich mittlerweile frustriert bin. Es wird immer wieder was erzählt, aber in der Realität kommt es einfach nicht an.
Darf ich mal, es ist ja ein Dialog. Ja. Das, was Sie sagen, verstehe ich. Ich habe aber auch bewusst gefragt, ich rede nicht vom SWB, ich rede von Vonovia und anderen. Denen gehören ja die meisten Wohnungsbestände. Nicht nur in Mülheim, sondern in ganz Deutschland. Was tun die?
Die tun auch.
Das ist ja meine Frage.
Also heute,
vielleicht warten wir jetzt erstmal die Antwort ab, bevor du eine weitere Frage stellst.
Wir haben heute witzigerweise genau die Tickermeldung dazu von Herrn Bruch, dem Vonovia-Chef, dazu gelesen. Ja. Das wurde mal ganz klar sagt, für uns gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Da, wo Fernwärme liegt oder ausgebaut wird, gehen wir in Fernwärme rein. Überhaupt keine Frage. Und da, wo es nicht der Fall ist, werden wir Wärmepumpen installieren. Fertig aus. Und wir sagen als VKU am Ende auch, wird es mindestens 80% in Deutschland der Haushalte versorgt werden, entweder mit Fernwärme oder mit Wärmepumpen. Ungefähr 40-40, so ist auch die politische Planung. So, das sind die beiden Technologien, die eben alles dominieren werden, wenn man so will. Und überall da, wo Fernwärme ist, wie gesagt, ich bin großer Fan von Fernwärme, bin auch Mieter im zweiten Stock und hänge an der Fernwärme in Berlin. Es ist natürlich sehr komfortabel. Man muss sich um nichts kümmern. Heizungskeller ist frei. Ja, da kann auch Technik ausgebaut werden. Das ist für alle komfortabel. Wenn man eine Vollkostenrechnung anstellt, dann sagt man auch ein höherer Fernwärmepreis. Kann sich dann total lohnen, weil man eben nicht in diese sinnfreie Vollverdämmung dann per se reinlaufen muss, die im Ergebnis auch viel zu wenig Energieeinsparung bringt für die unglaublichen Kosten. Das ist nämlich so, weil die Verhaltensweisen der Menschen in der Tat nicht kontrollierbar sind und deswegen ergeben sich diese Einsparungen, die dahinter immer berechnet wurden, in der Fläche eben nicht.
Das war der erste Teil unserer Diskussionsveranstaltung zur Wärmewende. Ich hoffe, ihr konntet schon einiges mitnehmen an Informationen. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, bleibt gesund, bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal im Funkhaus Auerstraße.